Hello, ladies. The Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 636. Dollhaus. Und herzlich willkommen zu Rats Folge 636. Mein Name ist Dennis und ich melde mich aus dem sommerlichen Hamburg. Der Sommer ist endlich angekommen. Und das freut uns natürlich hier bei Rats am meisten, weil wenn der Sommer da ist, wenn die Temperaturen hoch sind, dann hat man auch eine gute Erklärung dafür, dass der Durst so groß ist. Und dafür sind wir ja auch hier bekannt. Und wenn jemand noch bekannter ist als ich für meinen Durst, dann ist es der Mann, der zusammen mit mir und unserem guten Freund Stefan Otterpohl am vergangenen Freitag zum ersten Mal in seinem Leben das beste Bier der Welt getrunken hat. Better than Elvis. Und zufälligerweise wurde das Bier auch von uns dreien gebraut. Er ist niemand Geringeres als der Mann, der zu einem der letzten Male jetzt live vom Wandsbeker Markt aus dem Wandsbeker Loft zugeschaltet ist. Es ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico.
Oh, ist das ein Geräusch. Hallo Dennis, hallo herzallerliebstes Reds Universe. Es ist mal wieder soweit. Ich stehe nicht auf dem Wandsbeker Marktplatz, denn ich sitze hier in meinem Loft, genieße die 100 Grad, die sich hier breit gemacht haben, bei einer Außentemperatur von 25 Grad. Ich möchte hier jede noch freie Sekunde in diesem Wandsbeker Loft genießen, denn bald ist es soweit, Ende des Monats verlasse ich dieses Gebäude, diese Wohnung und ziehe um. Deswegen ja, jede Sekunde muss genossen werden. Ich nehme erstmal einen Schluck von diesem Bier. Es ist ein Krombacher aus der Dose. Eiskalt. Das kommt natürlich überhaupt gar nicht mal ansatzweise in die Nähe des Bieres, welches wir letzte Woche Freitag verkostet haben. Das Better Than Elvis, wie der Name schon sagt. Better Than Everything, beinahe. Diesmal nur ein Krombacher, aber der Durst treibt's rein.
Krombacher aus der Dose trage ich dir ein. Ich habe gerade noch kein Bier hier. Ich habe heute Mittag nämlich schon eins getrunken. Der Reinhold und ich waren, das kann ich sehr empfehlen, wenn man hier aus Hamburg kommt oder auch wenn man mal zu Besuch ist, wenn man einen kleinen Mittagssnack braucht. Und zwar ist das Frank und Frei, direkt an der Sternschanze. Und die haben immer einen schönen Mittagstisch. Da kriegt man für einen schmalen Taler, kriegt man eine Suppe, einen Salat, ein Hauptgericht und ein Dessert. Die Preise dafür liegen so zwischen 6,80 Euro und 6,90 Euro und 8,90 Euro. Ich hatte heute zum Beispiel ein Schnitzel, das war so groß wie der ganze Tisch, plus den Salat, plus die Suppe, plus das Dessert für 8,90 Euro. Und die haben aber auch Kölsch vom Fass. Und der geneigte Reds-Hörer weiß ja, ich komme ja aus dem Rheinland. Und die haben, ich glaube, das was ist denn? Ist das Zunft? Ich war schon so lange nicht mehr hier, weil die so lange zu hatten. Und normalerweise bestellen der Reinhold und ich uns immer so einen Kranz. Ne? Also wer aus dem Rheinland kennt, der kennt so einen Kranz. Ne? Da kommt der Kürbis, der Kellner im Rheinland kommt dann damit hin, stellt das hin und dann werden die Biere so da rausgenommen. Ne? Und was wir sehr gerne machen, ist eben einfach so einen Kranz bestellen. Einfach auch, wenn wir nur zu zweit sind. Reinhold ist aber gesundheitlich noch ein bisschen angeschlagen. Dementsprechend hat er heute irgendwie eine Maracuja-Schorle bestellt.
Fast nicht unser Schorlenralle.
Ja, ja. Und ich habe aber ein schönes. Ich gucke jetzt, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich gucke mal nach, ob ich rausfinde, was das ist. Er hat mir ein schönes, großes Kölsch bestellt. Schön. Und du legst jetzt mit dem Krombacherpilz nach.
Ja, in der Tat. Also über so ein Kölsch, das kannst du auch am Nachmittag wunderbar zu dir nehmen.
Ne? Ist oder ja so auch morgens.
Oder auch morgens ist ja für den leichten Genuss. Auch unser Freund Patrick, der Spinnenfänger, hält sich gerade in Köln auf. Und er hat mir gestern Abend, wo du gerade vom Kölsch sprichst, ein Foto geschickt. Und zwar hat er folgendes Kölsch getrunken. Sünner Kölsch. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Das soll ziemlich räudig sein, tatsächlich.
Er sagte auch, ich hatte es mit einem Brewdog Pale Ale Bild gekontert. Er sagte, okay, es wäre wohl sehr, sehr dünn gewesen.
Ja, ja.
Aber gut, besser als Wasser.
Ich kann auch da mal parallel gucken, wie was ich da bei Untappd gegeben habe. Aber Sünner, normalerweise ist ja so, früher habe ich immer Frühkölsch getrunken. Frühkölsch, wer sich damit auskennt, der weiß, Frühkölsch, herrlich obergärig. Das ist nicht einfach so dahin geplappert, sondern es steht sogar auf der Flasche drauf. Herrlich obergärig und nicht umsonst habe ich es ja damals auch für die allererste Ausgabe vom Männerabend, habe ich es ins Rennen geschickt. Und auch hier, Sünner, haben wir mal getrunken am 13. August 2016 anscheinend bei mir zu Hause noch in Leverkusen. Oh, die Flasche hatte ich auch ganz anders in Erinnerung. 3,75 habe ich gegeben. Also
das ist aber eine stolze Wertung.
Gar nicht so schade, dass ich auch anders in Erinnerung. Was habe ich jetzt erzählt?
Ja, es geht um Kölsch natürlich. Du wolltest eigentlich herausfinden, welches Kölsch du heute Mittag zu dir genommen hast. Und Frühkölsch natürlich, wer es kennt.
Ach so, genau, Frühkölsch, genau. Normalerweise immer das Frühkölsch, aber zum Beispiel auch in Leverkusen im Stadion, da gibt es zum Beispiel immer das Gaffelkölsch. Auch die Freunde von Gaffel, mit denen sind wir mittlerweile sehr gut bekannt, die ja mittlerweile auch in der Craft-Beer-Szene, unter anderem mit unseren Freunden von Mikkeller, gut bekannt sind. Ne? Also Frühkölsch, Gaffel, das gute Reisdorf, ne, wer kennt es nicht? Die Frau Bier zum Beispiel, wer den Männeramt verfolgt, der kennt natürlich auch die Frau Bier. Die Frau Bier ist große Reisdorf-Kölsch-Trinkerin, also muss man schon sagen, was man nur jedem empfehlen kann und was ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr tatsächlich klappt, aber spätestens nächstes Jahr mal wieder machen will, so eine schöne Brauhaustour durch Köln. Ne? Irgendwie alle Brauhäuser abklappern und nach 100 Kölsch immer noch nicht besoffen sein. Das ist auch ein Vorteil. Ne?
Ja, ne, man kommt rum, man wächst die Location in einer unglaublichen Regelmäßigkeit und man wird einfach nicht, vielleicht ein bisschen angeheitert. Ja, ne? Man ist aber nicht so
angeschwitzt. Ich sag mal so,
eine Kneipentour in Bamberg beispielsweise, da sieht man nach 3-4 Stunden ein bisschen anders aus. Ja.
Ja? Das stimmt. Ich glaube, es ist Zunftkölsch. Ich komme nicht drauf. Vielleicht finde ich es noch irgendwo. Also, wir haben aber heute natürlich auch ein bisschen, oh, hier habe ich es jetzt, glaube ich. Ist Domkölsch, glaube ich. Ja, Domkölsch.
Domkölsch, das habe ich noch nicht getrunken, glaube ich.
Hat mein Papa früher immer getrunken, als ich klein war. Mein Papa hat am liebsten immer Domkölsch getrunken.
Ja. Ist es denn empfehlenswert?
Auch da müsste ich jetzt nachgucken. er hat es dann irgendwann auch nicht mehr getrunken, weil es dann auch nicht mehr so lecker war. Ich kann auch da mal kurz gucken. Domkölsch, die haben auch irgendwann das Design. Boah, das habe ich schon 8-mal eingecheckt. Heidewitzka. Ja, primär wahrscheinlich immer im Frank und Frei. Also 2,75 habe ich meistens gegeben. 3. 2,75, 3. Ja, also wenn ihr auf gute Überleitung, gerade bevor die Sendung online ging oder bevor wir gestartet sind mit der Aufzeichnung, habe ich unserem Freund Florian, dem Posaunen-Florian, noch geschrieben. Denn er hatte ja angekündigt, dass jetzt im Juni das Bier von seiner Druckluftband, was sie zusammen mit Alemania aus Bonn gebraut haben, dass das in den Verkauf geht. Habe ich ihm vorhin nochmal geschrieben und da schrieb er mir zurück, diese Woche soll es wohl quasi fertig sein. Also das Bier an sich ist fertig, sie warten noch auf die Etiketten. Das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Also ich glaube 99% der Biere, die in Flaschen rauskommen oder auch in Dosen, das liegt immer an den Etiketten. Ganz komischerweise. Habe ich schon ganz, ganz häufig gehört. Wir warten noch auf die Etiketten.
Weil der Designer sich so viel Zeit lässt? Oder
ich glaube, die Druckerei tatsächlich. Ich glaube, das unterschätzen viele auch. Vielleicht landen wir. Ich würde sagen, wenn das Bier released ist, der Florian war ja auch so oder wollte auch so nett sein, uns was zukommen lassen. Ich würde sagen, dann laden wir ihn einfach mal ein und dann kann er vielleicht noch ein bisschen auch was dazu erzählen. Und wir erzählen nachher am Ende der Sendung auf jeden Fall noch was zum Better Than Elvis, zum besten Bier der Welt. Und jetzt bitte da nicht schon in die Tasten hauen, ist schon ausgetrunken, denn es gab nur 5 Flaschen. Also
ja, es war ziemlich schnell weg.
Ruhe in Frieden, bestes Bier der Welt.
Lass uns eine Sache noch ganz kurz zu Posaunen, Florian. Hm? Habe ich das geträumt oder hat er einen Auftritt mit seiner Band im Podcast UFO Florentin Will? Habe ich das nur geträumt? Hat er da einen Auftritt gehabt oder haben die da eventuell die Intro-Musik für eine Episode gestaltet? Ich weiß es nicht genau. Informier mich mal darüber. Ich kann sein, dass ich es auf Insta gesehen habe. Vielleicht habe ich es aber auch nur geträumt. Ich habe in letzter Zeit wilde Träume. So, jetzt aber zum Thema Catchen.
Liegt das an der Info?
Gute Frage. Es zwickt immer noch ein bisschen an der Seite, wenn ich drauf liege. Ne? Komisch, ja?
Oh, das habe ich gar nicht mehr. Warte mal, ich fühle mal eben. Nö, also es fühlt sich ganz feste drauf drücke, fühlt sich noch so ein ganz klein bisschen an, als hätte ich da irgendwie, wenn ich ganz feste drauf drücke, merkt man auch so ein bisschen sowas wie so ein Muskelkater, der 3 Tage alt ist oder
ja,
sowas.
Ja, genau, so ist das. Aber wir sind aber auch Weicheier,
Gestern heute war auch mit einem Kumpel gesprochen, der auch geimpft wurde und der fing dann an mit, ja, dann hatte ich 38,5, dann hatte ich 39,5 Fieber. Ich sag so, Alter, ich sag, mit 37,4 dachte ich schon, ich sterbe. Ich sag, also mit 39,5 wäre ich wahrscheinlich direkt ins Krankenhaus gefahren oder so. Aber, gucken wir mal auf den professionellen Ringkampf. Nico, lass uns mal mit AEW anfangen. Das ist ja auch mit der Grund, warum wir im Monat Juni nicht wie gewohnt am Donnerstag senden. Das ist ja normalerweise immer, der Donnerstag ist unser Reds-Tag gewesen jetzt für viele Wochen. Einfach damit zu tun, dass ja in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag noch klassischerweise AEW Dynamite läuft und wir uns dann eben donnerstags da zusammensetzen. Und meistens ist es ja auch die spannendste, die beste und die aufregendste Wrestling-Sendung der Woche. Macht also durchaus Sinn. Aber in diesem Monat durch die NBA Playoffs findet AEW Dynamite ja den kompletten Monat nicht am Mittwoch statt, sondern jetzt zweimal am Freitag. Ich glaube, jetzt diese Woche wird es auch wieder Freitag sein. Dann wird es auch mal auf dem Samstag sein. also wahrscheinlich erst im Juli dann tatsächlich wieder auf dem regulären Mittwochplatz. Und dementsprechend schauen wir uns doch das mal an, Nico. Denn diese Woche, also letzte Woche, Freitag bei Dynamite, da gab es ein Debüt. Jemanden, den wir eigentlich schon früher bei AW erwartet hatten.
Mark Henry. Nein, also Mark Henry war natürlich auch da.
Der soll ja so stinken.
Der soll ein bisschen miefen, das ist in der Tat. Und Mark Henry wurde unterbrochen, glaube ich, von Vicky Guerrero, die rauskam und uns ein neues Mitglied des AW-Rosters vorstellte. Und dieses Mitglied war kein geringerer als Andrade, El Idolo. Hier ist All Elite. Er kam dann kurz zum Ring, hat ein paar Worte an die Fans gerichtet, hat sich selber als Face der Latinos bezeichnet, sagte auch, dass er in naher Zukunft das Gesicht der AEW werden wird. Das sind natürlich starke Worte. Wie findest du diese Kombination der beiden? Also ihn an der Seite von Vicky Guerrero? Ich meine, sie hat Erfahrung mit Latinos, ja, das kann man so sagen. Findest du das gut oder ist das jetzt alles mittlerweile zu sehr WWE-Abklatsch?
Ja, also ich hätte es in der Kombination, also wäre nicht meine Traumkombination gewesen. Ich glaube, ihm tut tatsächlich eine Managerin sehr gut. Und ich hätte aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob das finanziell möglich gewesen wäre, aber eigentlich sollte es doch bei Tony Khan da nicht am einen oder anderen Dollar scheitern. Ich hätte natürlich Selina Vega da verpflichtet. Ich weiß aber auch nicht, ob Andrade da Bock drauf hat oder ob er dann zu Hause mit Charlotte Ärger kriegt, wenn er mit Selina Vega da jetzt dann demnächst ja wieder die USA bereist und so viel Zeit verbringt. Das kann sein, dass Charlotte da mal kurz gesagt hat, naja, also Vicky Guerrero erlaube ich dir, aber mit der kleinen, geilen, gelenkigen Latina, das lässt du mal schön bleiben. Also dementsprechend, das wäre natürlich ein Duo gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Und auch, dass man das dann so ein bisschen aufbaut, ne? Dass man vielleicht Selina Vega einfach mal, also so 3 Wochen so eine Aufbauzeit gibt, ne? Dass sie vielleicht erstmal nur irgendwie Backstage zu sehen ist, wie sie sich mit irgendwem unterhält oder so in der Woche drauf, dass sie vielleicht irgendwie da mal so interviewt wird und dass sie dann weggeht und in der dritten Woche, dass sie dann wieder interviewt wird und sagt so, ja, passt auf, wartet mal ab nächste Woche, ne? Nächste Woche habe ich hier ein Announcement zu machen und dann bringt man ihn raus. Ich fand es so tatsächlich ein bisschen underwhelming. Ich habe mich auch selber gespoilert. Samstagmorgen ist tatsächlich, muss ich zugeben, ist nicht der Morgen, wo ich dran denke, dass ich jetzt keine Spoilers gucken muss und hatte dann schon gesehen, oh, Andrade debütiert. Und wie man es dann gemacht hat, also erst mit Vicky, die ganze Zeit nur rumgeschrien hat, das heißt, man hat mehr oder weniger auch nicht verstanden, was sie geschrien hat. Dann kommt er raus ohne Musik. Also das war alles ein bisschen komisch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er bei AEW ist. Aber ich glaube, da hätte man noch viel mehr rausholen können aus dieser ganzen Sache. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was AEW draus macht.
Ja, und was er raus macht, ne? Also er hat sich ja eine gewisse kreative Freiheit im Vertrag abgesichert.
Auch der vielleicht Grund, warum der Vertragsabschluss so lange gedauert hat, ne?
Genau, das hatte ich auch gelesen. Also vielleicht war dieser Zug auch schon eine Idee von ihm. Ich weiß es nicht genau. Die Leute im Publikum waren zuerst auch verhalten. Also ich hatte mir da irgendwie mehr Pops erhofft, aber vielleicht war es der gesamten Situation geschuldet. Ich bin natürlich froh, dass er es hier noch geschafft hat, zu AEW, denn ich denke, er kann uns da, glaube ich, mal seine gesamten Facetten präsentieren und kann uns da auch Matches liefern mit Leuten, die so eine Qualität haben werden, wie damals seine NXT-Matches beispielsweise. Ne? Alles im Main-Roster war ja eher so mittelmäßig. Also ihn habe ich sehr gerne jetzt noch hier bei AEW. Aber dann muss auch irgendwann mal Schicht
sein. Naja, an sich hast du natürlich recht. Es muss an sich mal Schicht sein. Aber wenn wir jetzt auch mal gucken, dass zum Beispiel auch noch ein Aleister Black auf dem Markt ist. Ne? Also du hast wirklich, also AEW könnte sich jetzt hier ein Roster zusammenstellen mit 20, 25, 30 vielleicht sogar Single-Wrestlern, die zu den besten 100 wahrscheinlich gehören, die man in den USA kriegt. Ne? Nur man, und das ist, glaube ich, das, wo es da tatsächlich dran hakt. Man hat einfach schon so viele Leute. Und ich sehe jetzt tatsächlich bei AEW nicht so einen typischen WWE-Move, wo jetzt Tony Khan auf einmal sagt, so, ich werfe jetzt 30 Leute raus. Weil ich immer so das Gefühl habe, AEW, das ist auch irgendwie alles so familiär. Aber aus Geschäftssicht wäre das jetzt vielleicht so langsam der Punkt, wo man mal sagen müsste, so, wir haben einfach viel zu viele Leute, wir haben viel zu viele Jobber und sowas alles. Also wir haben jetzt tatsächlich hier so ein paar Stars verfügbar. Einen Braun Strowman würde ich jetzt nicht verpflichten, aber ein was du da für Matches haben kannst. Ne? Du hast einen Andrade, du hättest dann einen Aleister Black, du hast einen Adam Hangman Page, du hast einen John Moxley und so weiter, Kenny Omega und wie sie alle heißen. Du hättest auf einmal tatsächlich hier das ein mega, mega, mega geiles Roster und ich bin mal gespannt, was man draus macht, denn zum Beispiel auch ein Christian, Nico, auch mit hohen Vorschusslorbeeren gekommen, auch er selber hat ja gesagt, er kann alle outworken und jetzt so den ganz großen Impact hat er jetzt ja auch noch nicht gehabt.
Also auf ihn da könnte ich tatsächlich verzichten. Ich mag Christian, aber auf ihn könnte ich eher verzichten als auf einen Andrade oder einen Aleister Black bei AEW. Toll, wenn er irgendwie junge Talente overbringt, wie Jungle Boy jetzt gerade. Ne? Die hatten, glaube ich, hatten die ein Tag-Team-Match zusammen in der Dynamite-Episode?
Wer?
Christian und Jungle Boy.
Oh, ist schon wieder so lange her.
Ist es schon so wahnsinnig lange her.
Ja, zusammen gegen Private Party.
In der Tat, genau. Ja, aber so richtig überzeugend, Christian, bisher, er macht solide Matches bei AEW, definitiv, aber den krassen Impact hat er es noch nicht hinterlassen.
Ähnlich war es ja mit Miro, ne? Wir erinnern uns noch, Miro kam an und dann hat man ihn erstmal, ich glaube, über ein halbes Jahr, ne, diese Tag-Team-Storyline da gesteckt, auch sehr, sehr komisch. Ich hatte mir mal rausgesucht hier bei Wikipedia, wen die WWE denn aktuell alles an Managern hat. Vielleicht war das auch so ein Grund, mit dass man gesagt hat, oh, wir nehmen jetzt erstmal Vicky Guerrero, wir können jetzt nicht auch noch Zelina Vega reinholen, denn man hat, also ich habe jetzt hier Alex Abrahantes, ne, der spanischsprachige Kommentator, der ja auch hier Penta El Zero Medo managt. Dann haben wir Arn Anderson von der Nightmare Family. Wir haben Don Callis von The Elite. Wir haben Jake Roberts, ne, Manager von Lance Archer. Wir haben Mark Sterling, den Manager von Jade Cargill. Wir haben Tess vom Team Tess, wir haben Tully Blanchard und wir haben Vicky Guerrero. Also wir haben, das war mein erster Gedanke, als ich das alles mir vorhin durchgelesen habe, dass ich gedacht habe so, boah, wir haben hier bei Reds Monate, wenn nicht sogar Jahre lang gesagt, die WWE braucht mehr Manager und mehr Stables. Und ich glaube, da hat AEW ein bisschen zu genau hingehört. Denn jetzt ist jeder in einem Stable und jeder hat mindestens einen Manager. Also so ein gesunder Mittelweg, der wäre wahrscheinlich ganz gut.
Es ist hier ein bisschen drüber, aber es nervt mich noch nicht. Also ich finde diese Stable-Geschichte, ja, wenn es zu viele sind, ich finde bei Dark Order, das ist mir ein bisschen zu viel, ne? Aber wenn du irgendwie so Dreier-, Vierer-Stables hast, dann ist das, bin ich damit fein.
Ja, ist halt die einzige Möglichkeit, die man aktuell hat, diese 1000 Wrestler, die man hat, irgendwo ins TV zu kriegen, dass man halt alle in Stables packt und wenn einer ein Match hat, können die anderen neun auch mit rauskommen, damit sie wenigstens mal zu sehen sind und man denkt so, ach ja, den gibt's ja auch noch. Also, es ging los, man muss immer da im Hinterkopf jetzt haben, dass AEW Dynamite ja am Freitagabend nach SmackDown läuft. Also SmackDown läuft in den USA Ostküstenzeit 20 bis 22 Uhr und AEW Dynamite läuft im Anschluss 22 bis 0 Uhr. Dementsprechend ist auch die Gestaltung der Sendung ein bisschen anders. Klassischerweise ist es ja so, dass das Hauptmatch, sag ich mal, im Main Event ist. Das ist bei den Sendungen, das hat AEW schon immer so gemacht, wenn man so spät startet, dass man gesagt hat, okay, wir machen mal die spannenden Sachen eher an den Anfang, weil wir wissen, nachher um 0 Uhr, da schauen vielleicht nicht mehr ganz so viele zu. Dementsprechend ging es auch los mit einem Tag-Team-Match. Es war kein Title-Match. Die Young Bucks hatten es zu tun mit dem Death-Triangle. Pac und Piente El Cero Miedo. Denn Rey Fénix, der ist immer noch verletzt.
Der ist leider noch verletzt, ne, der gute Mann. Ist, glaube ich, auch eine Zeit lang angeschlagen angetreten. Dann hat man ihn gar nicht angesehen, da er irgendwie sehr, sehr einfach nur ein Profi ist. Mhm. Wobei ist das so profimäßig, ne? Wenn man, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Machen, ne?
Ja. Aber ich glaube, das war auch die Zeit, wo er mit Kenny Omega im Titelmatch war und sowas. Also das ist ja jetzt ein schlechter Zeitpunkt, wo man sagt, so, bin eigentlich nicht so fit, ne?
Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung.
Auf jeden Fall.
Die Young Bucks, die konnten sich hier durchsetzen. Natürlich verlief das Ganze wieder so ein bisschen unfair. Ne? Brandon Cutler hat sich da eingemischt, hat, glaube ich, mit der Kamera zugeschlagen. Mhm. Es gab dann einen Einroller durch Nick Jackson gegen Pac, meine ich mich zu erinnern. Ja. Und Beatdown danach, Eddie Kingston eilte zu Hilfe. Mhm. Eddie Kingston jetzt erstmal auf der Seite des Death Triangles, denn die Young Bucks sind schließlich immer noch auch seine Feinde. John Moxley auch gerade nicht da. Wurde er auch verletzungsbedingt rausgeschrieben oder hat man ihm einfach nur freigegeben?
John Moxley erwartet ja quasi in diesen Minuten Nachwuchs. Deswegen, ich guck gerade mal parallel. Meine Frau hat nämlich die Instagram-Seiten sowohl von Brandy Rhodes als auch von Renee Young, die Frau von John Moxley, dauerhaft im Auge. Und sie meinte heute Morgen schon, sie meinte so, also Brandy hat auf jeden Fall ihr Kind gekriegt. Die hat jetzt schon zwei Tage nichts gepostet und keine Story. Also da scheint es so zu weinen. Der ausgerechnete Termin war wohl für beide oder ist wohl für beide der 11.6., also dieser Freitag.
Ja.
Und also Brandy Rhodes drei Tage nichts gepostet, also da können wir mal davon ausgehen, dass da geworfen wurde vielleicht. Ich kann mal hier bei, wer heißt denn? Ach hier, Rini, du weißt schon. Gucken, was sie ist hier aber noch
René Paquette.
Ja, genau.
Er hat gestern noch ein Bild gepostet, ganz fröhlich mit Dean Ambrose, glaube ich. Ne?
Ja, ja. Also da scheint das Kind noch ein bisschen im Bauch zu sein. Aber das soll natürlich der Grund sein, warum man ihn so ein bisschen auch aus den Sendungen geschrieben hat, mit diesen, ich glaube, 4 BTE-Trigger da, die er da kassiert hat. Also ihn werden wir jetzt erstmal nicht sehen. Eddie Kingston muss jetzt hier erstmal so ein bisschen seine Fehde fortführen alleine. Und dann wird sicherlich auch John Moxley bald dann irgendwann wiederkehren. Mark Henry habe ich schon angesprochen. Die Sache mit Andrade, mal warten, wie sich das entwickelt. Dann hatten wir ein Tag Team Match, ein weiteres Tag Team Match. QT Marshall und Anthony Ogogo hatten es zu tun mit Cody Rhodes und Lee Johnson. Und hier so ein bisschen, ja, auch komisches Booking, ne? Also erst besiegt Cody Rhodes QT Marshall in diesem Match, was sie da hatten. Dann beim Pay-Per-View Anthony Ogogo. Und jetzt wird er aber gepinnt von QT Marshall, nachdem Anthony Ogogo hier sich hinter dem Rücken des Referees quasi die Chance genutzt hat, um einen KO-Punch gegen Cody Rhodes zu zeigen. Also irgendwie ein bisschen komisch. Erst besiegt er beide in Einzelmatches und dann wird er im Tag-Team-Match gepinnt. Eigentlich ist es ja andersrum. Ne? Man macht so dieses Tag-Team-Match, wo er gepinnt wird, unfair, und dann gibt's die Einzelmatches.
Ja. Und ich hätte in der gesamten Fehde natürlich erstmal die anderen, abgesehen von QT Marshall, ich hätte erstmal meine Mitglieder der Factory auf die Nightmare Family losgelassen, um das Ganze dann enden zu lassen in ein, zwei besonderen Matches zwischen QT Marshall und Cody Rhodes. Man hat sich dagegen entschieden, aber die Story ist noch nicht vorbei. Wo man dahin will, das sehe ich gerade noch gar nicht. Das weiß ich noch nicht. Bin auch nicht so gespannt drauf.
Weiß auch nicht, vielleicht macht man da oder vielleicht hat man da jetzt auch irgendwas aufgezeichnet im Rahmen dieser Sendung, dass man auch da jetzt, dass das nächste Woche oder diese Woche in dem Fall ausgestrahlt wird, dass er Backstage irgendwie attackiert wurde, um ihn jetzt auch da irgendwie 2 Wochen mal rauszuschreiben. Warten wir mal ab, was da noch passiert. Wer nicht rausgeschrieben werden muss, denn sie haben ja das Match bei Double or Nothing, das Stadium Stampede Match bei Double or Nothing, haben sie gewonnen, der Inner Circle. Und Nico, da weiß man, unser Freund Chris Jericho, und immer wenn ich an Chris Jericho denke, muss ich an ein legendäres Video, ich glaube genau gesagt war es ein legendäres Instagram Live von ihm denken, wo er auf der Reeperbahn hier in Hamburg war und sich beschwert hat, dass er nirgendwo mit Karte zahlen kann. Ja, erinnerst du dich da dran?
Toll. Das würde ich mir gerne, es hätte man irgendwie abfilmen.
Das gibt's auf jeden Fall auf YouTube oder so. Ja. Ich werde auf jeden Fall nicht dran denken, es euch zu verlinken, aber guckt mal bei YouTube, gibt mal irgendwie einen Chris Jericho Reeperbahn, Chris Jericho Hamburg oder sowas. Und dann werdet ihr das finden. Und worauf ich hinaus wollte, hier hat er auf jeden Fall, wurde seine Kreditkarte genommen, denn er konnte für das ganze Publikum, konnte er T-Shirts kaufen. Man kennt das vielleicht hier von Oprah Winfrey oder sowas. Die hat immer in der letzten Folge ihrer jeweiligen Talkshow-Staffel hat sie immer Autos verschenkt oder sowas. Dann hat sie mir gesagt, so, und jetzt gucken alle mal unter ihren Stuhlen und so, wow, für jeden ein Auto. Ganz so dekadent hat Chris Jericho es hier nicht regnen lassen, aber es waren immerhin Inner Circle T-Shirts für alle Leute, die vor Ort waren.
Ja, und woher will er wissen, welche Größe die Leute haben, ja? Wenn man mir so ein XXL-Shirt da hinlegen würde, ja, ich würde es natürlich trotzdem mit Stolz tragen.
Unisize ist das.
Unisize, ja, tolle Idee von ihm, finde ich gut. Die Fehde zwischen dem Inner Circle und The Pinnacle wird auch weitergeführt, ja? The Pinnacle nicht anwesend, aber die Mitglieder des Inner Circles haben ja schon eine Richtung angegeben, ne? Da war ein Jack Hager, der ein MMA Cage Fight möchte mit Wardlow, Santana und Ortiz, ja, die sagten auch, mit FTR sind wir noch nicht fertig, und auch ein Chris Jericho möchte in naher Zukunft noch ein Einzelmatch gegen MJF bestreiten.
Also ich glaube, ich habe die Idee hier schon mal gedroppt vor ein paar Wochen, und auch hier ist das Booking ja eigentlich rückwärts, ne? Also auch hier hätte ich gedacht, okay, vielleicht macht man erst die Einzelmatches und dann machst du sowas wie Blood and Guts oder so ein Stadium Stampede, um die Fehde zu beenden. Auch hier macht man es andersrum, aber ist nicht so schlimm. Und die Idee, die ich dafür hätte, wäre eine komplette Dynamite-Sendung, die quasi im Fokus dieser Fehde steht, wo du quasi die einzelnen Matches hast. Wir haben ja hier 3 Einzelmatches und ein Tag-Team-Match, und dass man das so ein bisschen ja wie so ein Schlag den Raab quasi aufbaut, ne? Dass die Matches unterschiedliche Punkte vielleicht geben, dass in Anführungszeichen ausgelost wird, welches Match ist zuerst, und dass dann eben am Ende des Abends dann feststeht, okay, wer ist jetzt der Gewinner, ne? Das erste Match gewinnt hier der Inner Circle, das zweite Match gewinnt The Pinnacle und so weiter, und dann sollte natürlich das finale Match hier dann vielleicht sogar Chris Jericho gegen MJF sein, und da geht's dann drum, wer gewinnt hier, und dann muss es natürlich auch für den Verlierer irgendwie eine Bestrafung geben. Mal gucken, weil jetzt schauen wir mal auf den Wecker. Es sind noch 3 Monate bis zu All Out. Das scheint mir ein bisschen lang.
Ja, finde ich übrigens eine sehr gute Idee von dir. Das glaube, das könnte echt so ein richtig geiles Dynamite-Special sein, welches auch eine gute Buy-Rate, wollte ich schon sagen, gutes TV-Rating bekommen könnte.
Auch so ein bisschen wie beim Tennis und Davis Cup, ne? Erst du hast Einzelspiele, du könntest ja dann auch sogar noch mal ein anderes Tag-Team machen. Also ich bin mir relativ sicher, da könnte man irgendwie was draus machen und einen Chris Jericho oder einen Jake Hager und Sam Guevara, die könnten im Zweifelsfall ja auch zweimal an so einem Abend antreten.
Ja.
Oder also da könnte man sich irgendwas einfallen lassen.
Ich frage mich nur mal bei solchen Geschichten, also wie du schon sagst, wir hatten das Blood and Guts, wir hatten das Stadium Speed Match zwischen den beiden Gruppierungen, haben in letzter Zeit viel Spotlight bekommen. Wo wird sowas enden, ne? Also ich meine, was passiert dann nach 2 Monaten? Löst sich dann The Pinnacle auf? Also, weil diese beiden Gruppierungen können ja nicht friedlich nebeneinander koexistieren.
Vor allem nach dieser Historie dann. Also eigentlich müsste es bei Raw oder generell bei der WWE würde man dann sagen, okay, wir müssen jetzt die eine Gruppierung bei Raw und die andere bei SmackDown lassen, dass die erstmal sich 3 Monate nicht treffen. Aber das ist natürlich hier sehr, sehr unwahrscheinlich bei AEW. Deswegen bin ich tatsächlich gespannt, wie man das löst, ja.
Also ich hoffe, lass uns einfach mal abwarten. Lass uns einfach mal abwarten. Ich möchte ja gar nicht prognostizieren.
Gucken wir mal, was
gucken wir einfach passiert. Mal. Gucken wir einfach mal.
Wo wir auf jeden Fall
immer wissen. Das Title Match Kenny Omega gegen Jungle Boy, das wird verschoben. Mhm. Sollte ja eigentlich jetzt
nächste Woche sein. Diese Woche, glaube ich, ne?
Und jetzt eine Woche länger, ne? 3 Wochen oder erst in 3 Wochen, glaube ich.
Am 26. genau, 26. Juni, das ist tatsächlich eine der Samstag-Ausgaben. Ich weiß nicht genau, um wie viel Uhr sie da ausgestrahlt werden, aber vielleicht ist das ja Samstag 20 bis 22 Uhr, also da oder 21 bis 23 oder 22 bis 0 Uhr, eins davon wird es wahrscheinlich sein. Und vielleicht hat man da tatsächlich die Möglichkeit, dass man wieder im Anschluss an ein NBA Playoff-Spiel läuft und dann natürlich die Möglichkeit, hier den einen oder anderen Fan dann auch dazu aufzubauen. Also 26. Juni, eine Samstagausgabe, werden wir dann dieses Titelmatch sehen. Kenny Omega gegen den Jungle Boy. Aber, Nico, das hat Kenny Omega auch gesagt, ein Jungle Boy ist noch lange kein Jungle Man.
Da hat er recht. Es ist immer noch ein Dschungeljunge. Es ist ein Dschungeljunge, das muss man ihm noch zugestehen. Er sieht auch noch sehr jung aus. Wie alt ist denn der Dschungeljunge eigentlich? Ne? Ist
14?
Er denn ich glaube, er sieht noch jünger aus, als er ist. Ich glaube, er ist 23.
Ich guck mal nach, du bist ja sehr gut im Schätzen. Er ist 23, allerdings wird er nächste Woche 24.
Na, okay. Ja, also der hat noch einiges vor. Der Jungle Boy, schade, dass sein Vater nicht mehr lebt. Der ist ja leider verstorben. Auch ein großer Wrestling-Fan gewesen. Ja,
hat immer Ringside, wenn er so ein Indie gekämpft hat. Sehr, sehr cool. Weißt du, woran mich diese Ansetzung erinnert hat? Kenny Omega gegen Jungle Boy.
Nein.
Und zwar, ich glaube, es war das Jahr 1993 oder 1994, glaube 93 war es gerade, und zwar an die Ansetzung zwischen Bret the Hitman Hart und dem 1-2-3-Kid. Weiß ich noch, damals auf dem Schulhof, es gab ja kein Internet damals. Ne?
Aber du meinst nicht Razor gegen
Nein. Der 1-2-3-Kid hat einen Titelmatch dann tatsächlich gekriegt gegen Bret Hart bei Monday Night Raw. Damals lief ja aber auch gar nicht Monday Night Raw im Fernsehen, es lief ja nur Superstars nannte sich das. Und da wurde dann irgendwie angekündigt, dieses Match. Und dann, wir waren 11 Jahre oder sowas. Und da haben wir natürlich dann auf dem Schulhof philosophiert. Und dann wusste man, ja, dieses Match, ach hier, bei Monday Night Raw Nummer 70. Also wer noch mal reinschauen möchte, 11.07.1994 fand das Ganze wohl statt. Und worauf ich hinaus wollte, damals haben wir auf dem Schulhof dann wir kleinen Knirps am Mann spekuliert und gesagt, ja, also das ist hier die nächste Generation. Ne? Also ist ganz klar, Bret Hart wird diesen Titel verlieren und der 1-2-3-Kid, der ja immerhin schon eindrucksvolle Siege hatte gegen unter anderem Razor Ramon, der ist hier die nächste Generation, der wird sich diesen Titel holen. Ich kann schon mal so viel spoilern, das Match hat er nicht gewonnen, aber ähnlich ist es, glaube ich, auch hier bei diesem Match. Also du hast den etablierten Star in Kenny Omega, den Mann, der wahrscheinlich die besten Wrestling-Matches auf der Welt getätigt hat, die es jemals gab, gegen einen Jungle Boy, der, glaube ich, auch so ein bisschen das Gesicht in den nächsten Jahren zusammen mit MJF von AEW werden wird. Ich glaube jetzt hier nicht an einen Titelwechsel, aber hat mich massiv an diese Konstellation damals erinnert.
Ja, also ich hoffe, ich gehe auch nicht von einem Titelwechsel aus. Ich hoffe aber, man gibt dem Match ordentlich Zeit, dass Jungle Boy zeigen kann, was er drauf hat. Ne? Ich spekuliere auf viele Nearfalls, ne? So Situationen, wo Kenny Omega verdutzt aus der Wäsche guckt, weil er eigentlich dachte, das Match sei zu Ende, aber Jungle Boy kickt aus. Ne? Man muss ihm natürlich da wirklich Spotlight geben, um den jungen Dschungeljungen zu pushen. In naher Zukunft sehe ich ihn aber dann doch eher vielleicht erstmal mit dem TNT-Championship-Gürtel um die Hüften.
Ich habe nochmal hier nachgeguckt, also 17 Minuten 35 hat das Match gekriegt. Dave Meltzer vom Wrestling Observer Newsletter hat dem Match 4,5 Sterne gegeben und ich weiß gar nicht, ob ich es jemals
gesehen habe. Immer so schlecht, ne?
Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals gesehen habe. Wahrscheinlich dann bei WWE Superstars oder WWF Superstars, wie es damals noch hieß, irgendwie so einen zweiminütigen Zusammenschnitt oder sowas. Aber ich bin mal gespannt. Ich würde den beiden auch auf jeden Fall viel Zeit geben. Und Jungle Boy, ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, als er rauskam. Die Fanreaktionen haben sich, nachdem er beim Publikum frenetisch abgefeiert wurde, haben sich bei Dynamite die Fanreaktionen für Jungle Boy so ein bisschen darauf beschränkt, dass die Fans hier mit den Armen so gewedelt haben. War natürlich auch nicht so viele Leute. Man hat das ganz clever gemacht. Man hat nämlich alle Fans wieder, das finde ich so sehr gut, diese Fans, die sie jetzt auf der Bühne platziert haben, sodass wenn du in der Kameraeinstellung, dass du auch hinter dem Ring Fans hast, das finde ich sehr gut. Und den Rest der Fans haben sie um den Ring rum platziert. Also es sah wieder sehr, sehr voll aus, obwohl es natürlich sehr, sehr viel weniger Zuschauer waren als beim Pay-Per-View, als bei Double or Nothing. Aber das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Nico, wenn dir immer gut gefällt, denn da verrate ich jetzt, glaube ich, nichts, wenn ich sage, du schläfst häufiger mal in seiner Bettwäsche. Das ist der Stinger.
Oh. da muss ich dir widersprechen. Ich habe leider keine Stinger-Bettwäsche. Mhm. Stinger-Bettwäsche, die hat's auf jeden Fall mal gegeben.
Hast du so eine Sieben-Bettwäsche? Hast du irgendwie?
Nee, leider auch nicht. Ah. Ja. Ich glaube, ich meine, als Kind hatte ich neben meinen weißen hier, Masters of the Universe Klettverschlussschuhen hatte ich, meine ich, auch eine Masters of the Universe Bettwäsche.
Okay.
So eine Biber-Bettwäsche, so eine warme, weißt du?
Oh fuck, ich erinnere mich auch so, das kann sein, dass ich die auch hatte. Oder Transformers. Ich weiß noch, ich hatte als Kind so eine mega heiße Biber-Bettwäsche. Die konnte ich eigentlich nur nehmen, oder die wollte ich auch nur nehmen, wenn es wirklich der kälteste Tag des Jahres war. Ich müsste mal nachgucken. Also es war tatsächlich, glaube ich, entweder He-Man oder Transformers. Aber wenn du sagst, du hattest eine He-Man-Biber-Bettwäsche, dann bin ich mir relativ sicher, dass ich die auch hatte. Ey, die war so heiß. Die war so unglaublich heiß.
Und ich glaube aber, sollte es WWE, AEW-Bettwäsche geben, gibt es garantiert, dann hat es eine richtig schlechte Artificial Quality, wo man dann irgendwie drunter schwitzt, weil es absolut nicht atmungsaktiv ist.
Ist nur, dieses Polyester oder sowas auf Polyester jeden Fall. Schön billig hergestellt. bei Bettwäsche bin ich tatsächlich sehr, sehr wählerisch. Die beste Bettwäsche, in der ich jemals geschlafen habe, Nico, das war in einem, ich hätte fast gesagt, in einem Bett, in dem du auch geschlafen hast, aber in einem Hotel, in dem du auch geschlafen hast. Und zwar, als wir in St. Louis waren. In St. Louis unseren guten Freund. Unseren guten Freund
Von Urban Chestnut
besucht haben. Und wir waren direkt neben der Brauerei. Müssen mal gucken, das war irgendein Hotel, was, glaube ich, zur Hilton-Gruppe gehörte. Und das war ich glaube auch das beste Bett, aber das war die beste Bettwäsche. Ich war kurz davor, die Bettwäsche mitzunehmen. Ich glaube, da saß, die haben tatsächlich so ein paar Ägypter unten im Keller, die tagtäglich hier aus ägyptischen Leinen diese Bettdecke da handnähen. Das war tatsächlich fantastisch.
Hättest du auch mitnehmen können, weil wir so viel Bier da gelassen haben im Hotel.
Stimmt, wäre eigentlich ein guter Austausch gewesen.
Ne? Ja,
ein guter Austausch gewesen. AW Dynamite, der Stinger und Darby Allin, die haben jetzt auch ein T-Shirt, wo sie beide drauf sind, jeweils eine Gesichtshälfte. Und ich muss sagen, die gefallen mir zusammen. Das ist so ein bisschen wie Vater und Sohn, weißt du, Vater in der Midlife-Crisis. aber passt so ein bisschen auf den Sohn auf, dass er nicht die schmutzigen Spritzen nimmt und so weiter, ne? Nur neue Spritzen. Und ich find's gut, die gefallen mir zusammen.
Ich glaube, Darby Allin hätte ein Sting an seiner Seite nicht gebraucht, aber es lag einfach wahnsinnig nah, ne? Ja. Allein schon von der Optik her, ja. Also,
und ich glaube, er profitiert auch so ein bisschen. Dieses Star-Appeal
jetzt
vom
schon.
Stinger schwappt so ein bisschen über.
Ja, absolut. Sie haben gut funktioniert. Das haben wir bei Double Nothing gesehen. Auch der Stinger konnte in seinen alten Jahren ja noch diverse Moves delivern, die jetzt nicht ganz so staubig aussahen. Aber Ethan Page und Scorpio Sky waren nicht ganz so von dieser Allianz der beiden überzeugt und sagten, Darby Allin, pass mal auf, du bist hier irgendwie, eigentlich bist du nur so over, weil du hier den Stinger an deiner Seite hast. Wir möchten ein Match gegen dich, ein Tag-Team-Match, in dem du dir einen anderen Partner suchst.
Wer wird
hat er den schon, das sein? Hat er den denn schon gefunden? Das weiß ich gar nicht. Mir wurde darauf schon eingegangen. Wer kann denn das denn sein?
Lance Archer hatte ich gerüchteweise gehört.
Könnte durchaus sein. Ne? Auch er hatte schon mal eine Diskrepanz mit Ethan Page und Scorpio Sky.
Und vielleicht mal gucken, ob er das tatsächlich dann sein wird. Britt Baker, die hatte auch eine Celebration, ähnlich wie unsere Freunde vom Inner Circle. Und auch sie hat dann die Sache aufgegriffen und gesagt, pass auf, jetzt sind auch Burger-Gutscheine unter euren Stühlen. Aber irgendwie hat keiner nachgeguckt und da waren nämlich auch gar keine. Denn sie hat gesagt, haha, die sind alle hier vorne, es gibt gar keine Burger. Und da wollte sie mit den Burgern quasi anprosten und das kam aber gar nicht so gut an. Ich glaube, Nyla Rose war es, ne, die hier den Spaß dann, die versteht keinen Spaß, die weiß nicht, wie man richtig
eine Feier
macht. Wahrscheinlich auch Veganerin und sowas. Und dann hat man gesehen, das waren, ich glaube, die Kommentatoren haben gesagt, ein Double Cheeseburger. Für mich sah es aus wie ein etwas trockener Big Mac, aber nachdem, auch das könnte, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, wie geht's mit Britt Baker weiter? Das scheint jetzt das erste Programm zu sein.
Ja, es ist auch ein bisschen, auch ein ganz kleines bisschen enttäuschend, was die gesamte Damen-Division angeht. Man packt jetzt hier Nyla Rose aus, die man jetzt schon ein paar Mal in Titelmatches auch gesehen hat. Man hat es versäumt, andere Damen so gut aufzubauen, dass sie jetzt ernstzunehmende Gegnerinnen für Britt Baker wären. Von daher erstmal Britt Baker gegen Nyla Rose. Ich hoffe, Britt Baker hält einige Zeit den Titel. Sie hat es sich verdient.
Ich hoffe es doch sehr, dass das, also, sie gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, was man jetzt tatsächlich da auch draus macht, welche Gegner. Denn das ist ja ganz oft so, also der man sagt dann oft, oh, der und der war als Champion nicht gut oder das und das hat als Champion nicht funktioniert. Das hängt tatsächlich ja meistens auch einfach davon ab, welche Gegner man für den Champion oder in dem Fall die Championess aufgebaut hat und dann präsentiert. Also
Gegenbeispiel Jinder Mahal. Er war auch mit guten Gegnern schlecht.
Das stimmt natürlich. Red Velvet gegen The Bunny. Ich habe tatsächlich am Anfang von Kutzi, Bettwäsche Kutzi und ich ja große Fans von The Bunny. Und zum Anfang von Dynamite habe ich noch geschrieben, ich sei ewig nicht The Bunny gesehen. Und schwupps, kommt sie raus, hat dann aber auch verloren. John Silver, der hatte Geburtstag und es gab, was hat er gemacht? Er möchte,
ich glaube, hat er aufgrund, war er es, der aufgrund einer Verletzung, wie auch immer, sein TNT-Title-Match.
Genau, er hat zum Geburtstag
an Evil Uno, ne?
TNT-Title-Match geschenkt bekommen von Tony Khan. Das hat er an Evil Uno verschenkt, der das nächste Woche antreten wird. Dann haben wir noch Miro gesehen, der natürlich hier auch mal seine Frau schon mal gedroppt hat. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern den Namen gedroppt hat. Sagt, er hat die hübscheste Frau der Welt. Und das war dann auch wieder ein Gedanke, den ich bei der Andrade-Sache hatte, wo ich dachte, ja gut, vielleicht hat man sich dann auch gegen Selena Vega und vielleicht für Lana entschieden. Mal gucken, ob sie hier in 90 Tagen minus ein paar zerquetschte, denn diese 90 Tage laufen tatsächlich kurz vor All Out aus. Also Anfang.
Ich habe Gerüchte gehört, dass sie bei manchen eine andere, ein bisschen über 90 Tage in den Vertrag drin hatten. Ne? Hast du das auch gelesen? Dass sie nicht bei All Out auftreten können.
Okay, okay. Ich hatte nur gelesen, dass zum Beispiel ein Andrade, dass das keine Kündigung war, sondern dass man da quasi eine Vertragsauflösung gemacht hat. Das heißt, er hätte direkt am nächsten Tag bei AEW auftreten können. Aber warten wir mal ab. Double or Nothing wäre sicherlich, nicht Double or Nothing, All Out wäre sicherlich ein guter Zeitpunkt. Und eine Lana, die dann für Miro eingreift, um ihm da das Match zu sichern, wäre jetzt auch, glaube ich, nicht das Schlechteste. Warten wir mal ab. Main Event, dementsprechend hatten wir ein Bullrope-Match, Dustin Rhodes, der in Bullrope-Matches ungeschlagen ist. Er hat das mit Nick Comoroto zu tun und konnte sich hier nach 12 Minuten knapp durchsetzen nach einem Bulldog. Und das war Dynamite. Ich fand's, war eine gute Sendung, jetzt nicht die beste Sendung der Welt, aber die kannst du halt so durchgucken. Ne? Ist eine der wenigen Sendungen, ich gucke nicht alle Matches tatsächlich zu 100%, aber an sich kann man das ist eine flüssige Sendung.
Flüssig und solide, das war jetzt nicht die Sendung, wie damals eine Sendung nach WrestleMania, ne?
Ja,
vor 100 Jahren, wo noch was passiert ist, sondern es war eine Sendung nach einem Pay-Per-View, die einfach mal so dahin plätscherte, ohne negativ aufzufallen.
Also wer sagt, boah, ich habe auf dieses ganze Wrestling-Zeug, ich habe eigentlich auch gar nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Lust. Also wenn mich jemand fragen würde, empfehle mir eine Wrestling-Sendung pro Woche, die ich gucken kann, würde ich immer sagen, also hier investiert die, was ist es, knapp 1 Stunde 25 oder sowas, ohne Werbung, ne? Wenn man noch ein bisschen wenn man das eine oder andere Match hat, wo man sagt, boah, das Darmwrestling hier, das interessiert mich jetzt aber gerade nicht, dann ist man da in einer Stunde, ist man da easy durch und das ist sicherlich die beste Stunde, die man wrestling-technisch in der Woche investieren kann. Damit kommen wir zu SmackDown. Da geht die zweite Dose auf, ich trage sie ein in unsere Liste.
Wollte ich erst bei Raw aufmachen, aber...
Ja, Raw machen wir auf jeden Fall ganz schnell. Das war ganz, ganz gruselig wieder. Im SmackDown geht es natürlich um unseren Freund Roman Reigns und seine Cousins, die Usos. Die sollten ja ein Titelmatch haben, hatten sie auch, gegen Rey Mysterio und Dominic Mysterio. War auch ein ansehnliches Match, ging knapp 15 Minuten, endete dann aber etwas strittig. Denn es gab ein Cover gegen Jimmy Uso von Dominic Mysterio. Und aus der Position des Referees, der Referee hat bis 3 gezählt, hat aber nicht gesehen, dass auf der von ihm abgewandten Seite Jimmy Uso ja sogar zweimal den Arm hochgereckt hat. Also kein reguläres Cover, aber natürlich die Entscheidung des Referees ist final. Es sollte somit im Main Event, Nico, nochmal das Match geben. Und ja, da kam es dann gar nicht zu einem Finish, denn Roman Reigns, der hatte genug gesehen, der hat die Mysterios ordentlich vermöbelt.
Er hat sie sich zur Brust genommen. Er hat natürlich zu einem Jimmy Uso auch gesagt, pass mal auf, nach dieser Niederlage, das war ja wohl nix, ne? Also dich von einem Teenager hier pinnen zu lassen, peinlich. Die Usos haben es dann geschafft, dieses Match zu einer erneuten Ansetzung zu bringen, aufgrund des Videobeweises. Und da hat dann Roman Reigns eingegriffen, hat die Mysterios zerstört, wütend wie er war. Und das Ganze sieht danach aus.
Ist ja auch wüterig, ne?
Es ist ein Wüterich. Das Ganze sieht danach aus, dass wir beim kommenden WWE Pay-Per-View Hell in a Cell ein Match zwischen Roman Reigns und Rey Mysterio sehen würden.
Ja.
Es steht doch nicht fest, es wird gemutmaßt, ne?
Ja, also es steht wohl inoffiziell zu 100% fest, es wurde noch nicht announced, also darauf kann man sich, ich weiß nicht, ob man sich darauf jetzt freuen kann, aber immerhin wissen wir jetzt, was es gibt, denn der Pay-Per-View ist ja auch nicht mehr so ewig lange hin.
Und ein klassischer Übergangsgegner.
Ganz genau, ganz genau. Und damit können wir auch mal gucken, was aktuell feststeht. Also das nehmen wir jetzt einfach mal mit rein. Wir haben das Hell in a Cell Match zwischen Roman Reigns und Rey Mysterio. Wir haben auch ein Hell in a Cell Match bei Raw. Bobby Lashley wird es mit Drew McIntyre ja zu tun haben. Und die Stipulation ist, dass das Drew McIntyres letzte Chance auf den Titel ist, in Klammern, solange Bobby Lashley Champion ist. Rhea Ripley gegen Charlotte Flair stand ja schon fest. Bianca Belair gegen Bayley. Und auch Tag Team-mäßig, da sagen wir bei Raw gleich vielleicht noch kurz was zu, AJ Styles und Ormus haben neue Herausforderungen. Es ist eben nicht RK-Bro und es ist eben auch nicht The New Day, sondern es sind die Viking Raiders. Sagen wir gleich noch ein bisschen was zu. Also, was haben wir dann mit den Usos? Also werden die Usos dann irgendwie Hell in a Cell Ringside sein und auch hier Dominic Mysterio oder wie geht das auch weiter? Hast du da eine Idee?
Puh, ich weiß es nicht. Das Match zwischen Reigns und Mysterio ist natürlich kein Hell in a Cell Match, ne?
Zwischen was?
Zwischen Rey Mysterio und Reigns wird kein Hell in a Cell Match sein, oder?
Also ist noch nicht, aber werden sie auf jeden Fall.
Werden sie wahrscheinlich machen, ne?
Bin ich mir gut, sehr
sicher. Dann werden die Usos sowie Dominic natürlich irgendwie ringside sich einmischen. Es wird Diskrepanzen zwischen den Usos geben, sowie zwischen Jimmy Uso und Roman Reigns. Vielleicht aber auch zwischen Jey Uso und Roman Reigns. Also
was mit Jeff Uso?
Jeff Uso, auch einer der verschollene Dritte.
Stell dir mal vor, wie gut das wäre, wenn nach ganz vielen Jahren jetzt einfach tatsächlich Jeff Uso käme und man einfach das die ganzen Jahre, wie lange sind die Usos dabei? 15 Jahre? Wenn man es einfach 15 Jahre lang verheimlicht hätte, dass es noch einen dritten Uso gäbe.
Das wäre ein Schocker.
Ich könnte mir bei der WWE auch vorstellen, dass man einfach hier so Jimmy Yang Wang einfach dafür castet und sagt, das ist der dritte Uso. Und dann sieht man schon, der sieht ganz anders aus. Und dann die Kommentaren, oh my God, he's the third Uso. Who is who? Corey Graves sehe ich da schon voll aufgehen in dieser Rolle. Ich denke mal, also es steht nicht fest. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass die WWE sagt, wir machen ein normales Match. Aber gerade, es war ja doch ein relativ brutaler Beatdown. Und es war halt auch ein Beatdown, der auch natürlich gegen Dominic Mysterio, den Sohn von Rey Mysterio, durchgeführt wurde. Also ich gehe mal davon aus, es wird Hell in a Cell, aber es steht eben noch nicht fest. Was mir auch gut gefällt, ist unser Freund Books. Denn Books in an der Seite von King Nakamura. Die Feder an sich ist natürlich kacke, Nakamura gegen Baron Corbin. Aber wenn Books hier rauskommt und Books die E-Gitarre hier spielt, dann... Ich habe dir das GIF geschickt, ne? Unser guter Freund Pat McAfee, für mich auch als der absoluten Highlights, weil er halt so komplett aus dem WWE-Roster rausfällt, ne? Also wenn halt Michael Cole irgendwas macht, dann siehst du direkt, das ist aufgesetzt. Zum Beispiel, wenn er irgendwie lacht, wenn er irgendwie einen Witz verkaufen muss, dann siehst du direkt so, das findet keiner witzig, das findet selbst Michael Cole nicht witzig, aber Vince McMahon sagt ihm gerade über die Kopfhörer, er muss sich zu Tode lachen, weil Vince McMahon sich zu Tode lacht. Und bei Pat McAfee habe ich immer so das Gefühl, dem kaufe ich es halt ab, ne? Der Books spielt und Nakamura kommt rein und Pat McAfee, guckt euch das an, steht auf dem Kommentatorenpult und ist am Tanzen. Also er steht auf dem Kommentatorenpult und das zaubert mir dann tatsächlich in dieser doch harten Wrestling-Zeit, wo man denkt, so eigentlich will ich die Sendung nicht gucken, das zaubert mir ein kleines Lächeln aufs Gesicht.
Ja, aber es ist so drüber, aber es ist echt. Also wir denken zumindest, es ist echt. Ich frage mich, wie ein Vinnie Mac das empfindet, ob er das gut heißt. Ja, aber es kann auch sein, dass Pat McAfee das Knöpfchen im Ohr einfach verloren hat und dachte, okay, wow, ich gehe jetzt hier ab. Man weiß es nicht, ne? Muss man mal betrachten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, ja, ob er weiterhin er selbst sein darf oder nicht. Aber das fand ich ganz nice. Baron Corbin konnte tatsächlich einmal gewinnen hier gegen Nakamura. Er wollte seine Krone zurückholen. Hat, glaube ich, nicht geklappt, ne? Ich habe Nakamura.
Ist dann gestolpert wieder irgendwie die Krone.
Irgendwas bei Nakamura. Ein klassisches Star zwischen den beiden. Da sehe ich auch einen Hell in a Cell Match.
Ja, auf jeden Fall. Wo ja auch ein Hell in a Cell Boost tatsächlich, wenn man sagt, Roman Reigns vielleicht nicht im Hell in a Cell Käfig. Ein Match, was dann tendenziell im Hell in a Cell Käfig stattfinden könnte. Ich glaube nicht, dass beide stattfinden, aber eins der beiden, das ist natürlich die Fehde zwischen Seth Rollins und Cesaro. Seth Rollins auch im Interview sagte, Mensch, also Cesaro haben wir lange nichts von gesehen und mal gucken, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht diese Woche, also Cesaro, zurückkehrt und auch dieses Match ist noch auf die Card findet.
Apollo Crews hatten wir noch. Apollo Crews hat ein Titelmatch gehabt. Ne? Sein IC-Titel hat er verteidigt gegen Kevin Owens. Hat nicht sollen sein für Kevin. Commander Aziz kam noch mal raus und wollte sich irgendwie, ich weiß nicht, wollten die feiern oder er wollte sich Kevin Owens noch mal vorknüpfen. Doch Sammy Guevara wollte ich schon sagen. Sammy Zayn tauchte plötzlich auf und hat Kevin Owens mit einem Haluva-Kick abgefertigt. Also auch die beiden ist gerade wieder aneinander geraten. Wir haben die Fehde zwar schon gesehen, mehrfach gesehen, und ich hätte sie auch erstmal als Tag-Team vielleicht an den Start gebracht, aber auch das ein Match, was es nicht unbedingt auf die Hell in a Cell Card schaffen wird, aber man weiß ja nie, ne? Also in den nächsten Monaten wird es garantiert ein, zwei Aufeinandertreffen geben.
Ja. Also kann man ja auch durchaus machen.
In der Tat. Alistair Black ist ja raus, wie wir wissen. Von daher gibt's auch gerade für Big E nichts zu tun. Wobei ein Vinnie Mac doch großer Fan von Big E ist, habe ich gelesen. Ich lese immer so viel und schüttel den Kopf, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, weil wenn er so ein großer Fan von irgendeiner Person ist, dann müsste dieser Person ja auch irgendwie einen Push verpassen.
Tja. Wenn Vince McMahon kein Fan von dir ist, dann ist alles zu spät. Apropos Vince McMahon, er hat angekündigt, das, was ja ein offenes Geheimnis war die letzten Wochen, nämlich den Veranstaltungsort des SummerSlams. Der wird, wie man schon wusste, an einem Samstag stattfinden. Samstag, der 21. August. Und zwar, wie vermutet, im neuen Footballstadion in Las Vegas. Was ein bisschen überraschend war, ist die Startzeit. Denn nachdem die WWE in der letzten Zeit häufiger um 7 Uhr, also um 19 Uhr Ostküstenzeit gestartet ist, was dann wiederum 1 Uhr nachts deutscher Zeit ist, beziehungsweise 4 Uhr, also 16 Uhr der Westküstenzeit, ist man jetzt wieder auf 8 Eastern, also 20 Uhr Ostküste, beziehungsweise 17 Uhr Westküste gegangen. Und warum das so wichtig ist für diesen Pay-Per-View, denn die WWE möchte, also der WWE-Pay-Per-View findet an einem Samstag in Las Vegas statt. Das ist aber nicht das Einzige, sondern es wird an diesem Abend auch einen großen Boxkampf vor Ort geben. Manny Pacquiao, einer der doch besseren Wrestler, den es so in den letzten 20 20 Jahren gab, wird ebenfalls in Las Vegas um einen Titel, um zwei Titel, glaube ich sogar, antreten. Und die WWE hat das schon so kommuniziert, dass man auf jeden Fall allen Fans die Möglichkeit geben möchte, nach dem Pay-Per-View, also nach dem SummerSlam, noch gemütlich rüber, ich glaube im MGM Grand findet der Boxkampf statt, dann auch gemütlich rüber zu gehen und dann eben den Main-Event dieser Boxveranstaltung zu schauen.
Ja, das würde ich nicht machen, ist eh alles Fake, dieses Box, ne? So wie hier Floyd Mayweather gegen Logan Paul, ne? Ist alles Fake.
Und dementsprechend ein bisschen verwundert, dass der Pay-Per-View jetzt doch spät anfängt, aber wir können dann schon mal davon ausgehen, Nico, dass dieser Event dann jetzt nicht, also es wird jetzt kein 5-Stunden-Event, sondern man muss dann hier tatsächlich gucken, dass man hier zügig durch ist. Vielleicht sogar in knapp 3 Stunden.
Gib mir eine schöne 3,5-stündige Show mit nicen Matches und dann kann ein SummerSlam auch perfekt sein.
Wir sind, ich guck mal eben, wir sind Weltzeit. Ich guck mal eben nach. Las Vegas ist ja nicht Westküstenzeit. Das heißt, ich glaube, Las Vegas ist 1 Stunde weniger als Westküstenzeit. Das heißt, in Las Vegas müsste der Event um 18 Uhr losgehen. Ja, auch doch, da kann man eine schöne 4-Stunden-Zeit, 4-Stunden-Pay-Per-View machen. Werden wir gleich mal hier eruieren. Nico, was gab es bei Monday Night Raw? Es gab bei Monday Night Raw, nämlich ging es los mit einem eine Tag-Team-Battle-Royal, wo aber nicht nur Tag-Teams teilgenommen haben.
Ja, habe ich gar nicht so verstanden. Ne? Ich habe das heute Morgen, bevor ich zur Arbeit ging, habe ich mir den Bericht durchgelesen bei unseren Freunden von wrestling-infos.de und war auch etwas verdutzt. Ne? Es ging natürlich darum, einen Number One Contender zu finden für die Tag Team Championships von Raw, ne? Die gehalten werden von AJ Styles und Omos. Und wer hat hier daran teilgenommen? Die Viking Raiders einerseits, RK-Bro, ja, das macht alles Sinn. The New Day, T-Bay und Mace und dann aber auch nur so ein John Morrison, weil The Miz verletzt ist, Lince Dorado, weil Grand Metalik heißt er, glaube ich, verletzt ist und das war irgendwie alles ganz, ganz komisch. Ich habe das Match nicht gesehen, ich habe nur gelesen, wer gewonnen hat. Gewonnen haben tatsächlich die Viking Raiders. Viking Raiders, neuer Number One Contenders, das heißt, man spart sich vielleicht für den SummerSlam das Match zwischen AJ Styles und Omos gegen RK-Bro noch auf. Finde ich vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mit den Viking Raiders habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Die tauchten wieder auf, ich glaube nach WrestleMania war es, hatten 2 Wochen in Folge einen Sieg nach Hause geholt, dann waren sie von der Bildfläche verschwunden, jetzt sind sie wieder da und haben diese Battle Royal gewonnen und werden wahrscheinlich nicht die Titel holen.
Sehr wahrscheinlich, ne? Also auch hier klassischer Übergangsgegner. Ich hatte es eigentlich im Kopf so durchgerechnet, denkst du, okay, dann werden sie jetzt vielleicht um die Tag-Team-Titel antreten, also RK-Bro, und dass man vielleicht, man kennt die WWE, da wird ja auch gerne mal nicht Eile mit Weile, sondern Vollgas, dass man zum SummerSlam vielleicht schon das Einzelmatch zwischen Randy Orton und Matt Riddle aufbauen möchte. Danach sieht's jetzt aktuell nicht aus, du hast gesagt, vielleicht geht man dann eher in die Richtung, dass man da den beiden vielleicht dann ins Titelmatch stellt gegen AJ Styles und Ormus. Mal gucken, in welche Richtung das noch geht.
Hier auf jeden Fall. Wie war das? Es kam nichts mehr. Es kam kein Pay-Per-View mehr zwischen Hell in the Cell und Money in the Bank. Das habe ich vergessen. Okay, ja, dann ist tatsächlich noch ein bisschen hin. Ne? Vielleicht gibt es auch noch mal ein Rematch. Naja, mal schauen.
Mal gucken. Bei der Viper, da weiß man nie. Sie haben aber jetzt auf jeden Fall schon mal Merchandise zusammen, ne? Eine Viper, eine Schlange auf einem Scooter. Gut, dass man auf jeden Fall die Hälfte da vom Creative Team rausgeworfen hat, also von den Art Directors und sowas. Da die andere Hälfte hätte wahrscheinlich freiwillig gekündigt, wenn da jemand sagt, mach doch mal hier so eine Viper auf einem Scooter. Dementsprechend. Ansonsten Raw tatsächlich relativ, wo man sagt, okay, wie verloren muss man mit seinem Leben sein, dass man sich das 3 Stunden in den USA anguckt oder auch generell. Jackson Ryker hier zum Beispiel, auch eine schöne Fehde mit Elias. Jackson Ryker hat jetzt auch die Haare ein bisschen kurz, erinnert mich an
an den Stifler?
Ja, auch an den. Aber auch den hier, weißt du Bescheid?
Weißt du Bescheid? Matt Cardona, der auch einen Auftritt
bei Zack Ryder, so hieß
er. Zack Ryder, der hat ja irgendwo einen Auftritt gehabt, einen überraschenden, so mit einem John Moxley-Gimmick irgendwo. Oh. War doch irgendwas. Ja, der hat es mit Elias zu tun. Ich weiß nicht mehr, wie das Match ausging, weil ich es einfach nur überflogen habe.
Elias ist einfach abgehauen.
Ist abgehauen. Ach, sehr coole Geschichte.
Ja. Ihr seht's. Ich bin gespannt. Auch das Hell in a Cell Kaliber schon fast.
Wirklich desaströse Sendung wieder. Da finde ich keine Freude dran. Ne? Es gab dann ein Segment zwischen Drew McIntyre und Bobby Lashley, der neben MVP wieder, glaube ich, ein, zwei Girls dabei hatte. Und schön war das Vertragsunterzeichnung bei das Ganze natürlich. Ne? Schön war das.
Endlich mal wieder ein Contract Signing.
Endlich mal wieder, ne? Stipulation hinzugefügt, haben wir vorhin schon angesprochen. Sollte Drew McIntyre verlieren, wird er keine Chance mehr auf den Titel mehr bekommen, solange Bobby Lashley der Champ ist. Nice war, dass unser Freund Drew McIntyre den Tisch mit seinem Schwert zerteilt hat. Ne? Da habe ich so eine kleine Gänsehaut bekommen.
Untenrum?
Na, da war ich gerade ganz frisch rasiert, also es war eher tatsächlich an den Armen.
Okay, okay. Also so ein Schwert kann man immer gebrauchen, auch beim Hell in a Cell Match. So ein Schwert haben ist immer besser gut als brauchen, wie unser Freund Reinhold sagt. Umberto Carrillo gegen Ricochet, da ging es darum, der Sieger sollte ja ein United States Title Match kriegen. Ne? Ihr habt es gesehen, letzte Woche Sheamus, dem wurde ja die Nase gebrochen, der war auch hier außerhalb des Ringes und das Ganze endete in einem Double Countout, also vielleicht sehen wir hier tatsächlich einen Triple Threat dann beim Pay-Per-View. Wen wir auf jeden Fall nächste Woche schon sehen werden, Nico, das ist Eva Marie und da gibt's die Gerüchte, dass sie mit einem weiblichen Bodyguard debütieren wird. Das wird auch, das wird jetzt, glaube ich, schon eins der geilsten Gimmicks des Jahres.
Ich bin sehr gespannt. Ne? Vermutet wird
ähnlich da ja, wie das Comeback von Jinder Mahal.
Ja, vermutet wird da ja jemand von NXT. Wie heißt die gute nochmal? Mercedes Martinez oder so? Heißt
Piper,
die so?
Piper Niven?
Piper Niven, stimmt.
Die ist doch UK,
ne? Die ist doch, die ist so. Müssen wir mal abwarten, ne? Ich hatte auch zuvor, letzte Woche, glaube ich, noch gelesen, dass man Eva Marie erstmal nicht so einsetzen möchte, dass man sie in den Ring schickt, um zu kämpfen. Ich bin davon ausgegangen, dass sie als, na, ich weiß nicht, ob als Manager, aber erstmal wirklich so ne, aufkreuzt und so ein paar Promos abhält.
Ich kann jetzt schon sagen, was es werden soll, weil das ist das Einzige, was Vince McMahon kann. Also ich glaube, das Gimmick hatte sie sogar schon mal, ne, dass sie in den Ring kommt und dann war sie doch laufend verletzt, weißt du? Dann hat sie sich da den Arm gezerrt und dann konnte sie nicht antreten, weil Vince McMahon denkt, oh, da werden die Fans werden richtig sauer sein, das wird Heat. Aber das ist ja kein guter. Die Leute sind ja nicht auf Eva Marie böse. Die Leute denken einfach, was ist das für eine bekackte Show, für die ich hier im schlimmsten Fall auch noch Eintrittsgeld bezahlt habe. Also ich bin mir relativ sicher, irgendwie sowas wird man machen, dass sie quasi jede Woche dann sagte, ah nee, heute kämpfe ich doch nicht. Also ich sehe das schon, das wird nichts. Also die ganze Sendung Monday Night Raw, Jeff Hardy gegen Cedric Alexander, Nikki Cross und Asuka im Tag Team gegen Rhea Ripley und Charlotte Flair. Als die Ankündigung war, wie heißt sie nochmal mit dem Anzug und der Krawatte?
Sonya Deville.
Sonya Deville auch sich, ich weiß auch nicht, warum man sowas live macht. Das kann man doch, diese ganzen Backstage-Sachen kann man doch im Zweifelsfall auch aufzeichnen. Es ist eh kein Publikum da. Und da hat sie sich mir auch verplappert. Sie sollte eigentlich sagen, ihr beide kämpft heute im Tag-Team. Da hat sie aber schon gesagt, ihr seid heute Gegner. Und dann hat Rhea Ripley sie während dieser Live-Promo anscheinend unterbrochen. Und dann hat Sonya wieder gesagt, ja, lass mich mal zu Ende reden. Hat es aber selber nicht gemerkt, weil oft merkt man es ja nicht, wenn man sich verspricht. Sie war schon einen Schritt weiter, ne, und wollte sagen, ihr kämpft gegen. Also auch das sind alles nur so Kleinigkeiten. Aber da denke ich auch, naja, also die Firma macht halt 1 Milliarde Umsatz im Jahr. Da kann man, glaube ich, einen gewissen Anspruch an so eine Sendung haben. Aber hey, anscheinend nicht. Ja, diese ganze Damenfehde, Rhea Ripley und Charlotte, auch das ist total kacke. Das Match an sich wird sicherlich gut, aber der Aufbau ist eine Katastrophe. Aufbau
ist ein Witz, ganz ehrlich.
Also man hätte gegen Drew Gulak. Also
ach komm, was soll denn sowas? Mustafa Ali guckt sich ihn an, will ihm irgendwie Ratschläge geben. What the fuck? Ich hätte gedacht, Rhea Ripley hat mir bei NXT super gut gefallen. Man hätte ihr ein viel, viel stärkeres Debüt bei Raw und beim Pay-Per-View geben müssen. Das dümpelt da so vor sich hin. Also das ist wirklich.
Und wer jetzt denkt, das war's schon. Nee, es kommt noch was. Also es kommt ja noch. Die große verschimmelte Kirsche auf der ranzigen Sahne, die kommt ja noch. Ne? Der Main Event, selbstverständlich. Mansoor gegen Drew Gulak hatten wir noch. Kofi Kingston gegen Matt Riddle, das war tatsächlich ein gutes Match. Also da bin ich gespannt, was man vielleicht auch da beim Pay-Per-View zeigt. Also diese Sache mit The New Day und RK-Bro, das muss ja jetzt auch irgendwie mal hier zu einem Finale kommen. Und dann war es Zeit für den Main Event. Denn Shayna Baszler, die sollte in Alexas Playground kommen. Und das tat sie auch. Der Playground war diesmal nicht im Backstage-Bereich, sondern war im Ring aufgebaut. Und ja, das hätte sie im Nachgang vielleicht besser nicht gemacht, denn Shayna Baszler hat auf die Puppe, auf, wie ist sie, Lilly. Auf Lilly hat sie draufgetreten und das hat dann dazu geführt, dass es anscheinend einen Kurzschluss gab. Und was dann passiert ist, dass hätte ich schneller meine Fernbedienung gefunden, hätte ich ausgeschalten.
Ja, es ist eine Dreistigkeit der WWE und sowas hier als Main Event zu präsentieren, so ein Segment, ja, was schauspielerisch auch desaströs daherkam. Shayna Baszler, es ist auch keine gute Schauspielerin, müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir hätten sie auch nicht in diese Fehde gepackt. Hast du, glaube ich, immer gesagt, ne? Nimmt bitte nicht Shayna Baszler.
Ja,
hoffentlich hat sich Alexa Bliss jemand anders ausgesucht. Sie flüchtete backstage und irgendwie die
Sachen fielen um und es war auch niemand mehr da. Es war kein Wrestler und nichts mehr. Shayna Baszler war immer komplett alleine.
Wo waren sie? Ne? Dann war der Spiegel, da sah man die Puppe und der Spiegel wurde zerschlagen und in der Scherbe sah man die Puppe.
Auch da, ich wollte sagen, auch da, kleiner Review zu damaligen WCW-Zeit, ne? Die Fehde zwischen Hulk Hogan und dem Ultimate Warrior, da war es auch so. Der Hogan hat den Warrior im Spiegel gesehen, dann hat er sich umgedreht und dann war der Warrior aber gar nicht da. Was natürlich komplett konstrus ist, weil, also, wenn jetzt nur Hulk Hogan ihn sehen würde und, also im Spiegel sehen würde und er ist aber nicht da, dann würde man sagen, okay, Hulk Hogan ist durchgedreht, aber wir haben es ja auch gesehen als Zuschauer, wir haben ja nicht durch die Augen von Shayna Baszler gesehen, also, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ist eine Zumutung.
Es ist eine Zumutung.
Irgendeiner muss da ja sitzen und der festen Überzeugung sein, dass diese Storyline so gut ist, dass man ihr 10 Minuten Main Event Zeit.
Ich hoffe da auf die Fans. Also wenn die Fans jetzt wiederkommen, bei ganz vielen Sachen und ich freue mich tatsächlich schon. Stell mir vor, die starten jetzt wieder. Sie haben jetzt irgendwie 18 Termine, 18 Live-Shows in 25 Tagen und ich könnte mir vorstellen, gerade zu Beginn wird wahrscheinlich da auch eine gute Auslastung sein und du zeigst so eine Ausgabe von Monday Night Raw. Also da würde ich nicht nur meinen Beachball rausholen. Ich find's unglaublich, was da
eingeführt wird. Auch ein Match, was das Potenzial hatte, es auf die Karte Hell in a Cell zu kommen, natürlich, ja.
Ich habe ein bisschen Angst. Kommen wir auch zu ein bisschen fröhlichen Noten, bevor wir gleich über das beste Bild der Welt sprechen. Ich habe bisher nur Gutes gehört über die neue A&E-Dokumentation. Und zwar war es in dieser Woche, beziehungsweise genauer gesagt sonntags läuft das ja immer in den USA, Bret Hart. Und die soll wirklich sehr, sehr gut gewesen sein. Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Ich habe sie mir aber schon gekauft und werde sie, ich denke mal, morgen Vormittag mir anschauen. Also wer daran Interesse hat, da unbedingt mal reinschauen und Nikola, würde ich sagen, ist es soweit. Vergangenen Freitag war es nämlich soweit. Wir haben das beste Bier der Welt getrunken, Better Than Elvis. Wir haben es, glaube ich, vor 5 oder 6 Wochen haben wir es eingebraut. Dann musste es ja erstmal gären. Dann haben wir es abgefüllt und in der Flasche findet eine sogenannte zweite Gärung statt, damit man eben dann auch Kohlensäure auf das Bier kriegt. Und jetzt war natürlich mit Spannung erwartet, hat die Hefe tatsächlich den Zucker aufgefressen und zu Alkohol und zu Kohlensäure umgewandelt, sodass es wie Bier schmeckt. Wie ist das mit dem Hopfen passiert? Wir haben ja ein bisschen mehr Hopfen genommen, als das Ursprungsrezept hat. Würde es dadurch auch fruchtiger sein? Und wie würde die Grapefruit, die wir auch zugegeben haben, genau wie es im Original Brewdog Elvis Juice ja ist, wie wird die durchkommen? Und Nico, beschreib doch mal dein Geschmackserlebnis am vergangenen Freitag.
Also erstmal war das unser Main Event am Freitag und auch der Main Event in dieser Sendung. Es war im Vergleich zu dem Original Elvis Juice von BrewDog, das hatten wir nämlich auch da und haben es zuvor probiert, habe ich zumindest keine großen Parallelen erschmecken können. Aber unser Bier hatte seinen eigenen sehr guten Geschmack und ich möchte jetzt auch nicht übertreiben. Es war wirklich sehr gut trinkbar. Es hat wunderbar gerochen auch. Ja, es hatte irgendwie diese Fruchtigkeit, hattest du in der Nase. Der Alkohol, ja, der hat sich gebildet, definitiv. Wie viel Alkohol entstanden ist, das konnten wir jetzt nicht überprüfen. Dazu hätten wir andere Geräte noch haben müssen. Was ich sagen kann, es war fruchtig, es war hopfig, es war lecker und es war sehr, sehr spritzig. Vielleicht etwas zu spritzig, denn die ein oder andere Flasche, ja, der ist ein bisschen übergeschäumt. Ja? Gerade auch, ich sehe ja Stefan Otterpohl noch vor mir, du hast dieses Video, hast du noch mal weitergeleitet, als er diesen Plöpfverschluss fröhlich öffnete und er schäumte und schäumte und er er verharrte erstmal, anstatt es abzutrinken. Es war recht amüsant. Im Großen und Ganzen war es natürlich ein voller Erfolg. Vollkommen klar. Better Than Elvis, man konnte es wunderbar trinken.
Der Name ist Programm.
meine Freundin auch dabei extra dazugekommen, um dieses Getränk zu sich zu nehmen.
Und war eine lange Schlange vorm Haus. Wir konnten halt nicht so viele Leute reinlassen, Corona-bedingt.
Fünf Flaschen leider nur, ja?
Ja, fünf Flaschen. Ich muss sagen, die erste Flasche, da war ich auch, was nicht enttäuscht, aber die erste Flasche war tatsächlich relativ weit ist weg vom Original. Ja. Da war auch gar nicht so dieses Grapefruit-Aroma drin. Aber müsst ihr euch ja vorstellen, wir haben es ja aus dem Gärbottich abgefüllt, ohne den Gärbottich jetzt irgendwie nochmal durchzuschütteln, weil natürlich im Gärbottich unten sich relativ viel Hefe und Hopfen abgesetzt hatte. Das heißt, wir haben dann abgefüllt und wurde mir dann auch im Nachgang klar, ja natürlich haben die Sachen ja unterschiedliche Dichte, ne? Also der Saft hat eine unterschiedliche Dichte als das Bier und so weiter. Und die erste Flasche, die wir erwischt haben, da war quasi gar kein Grapefruit-Aroma drin. Die anderen vier, die wir dann hatten, und da fand ich tatsächlich, war es dann gar nicht mehr so weit weg vom normalen Elvis. Der größte Unterschied ist natürlich, dass unser Bier unfiltriert war. Mhm. Also unser Bier hatte sehr viel noch Hopfen drin, noch Hefe drin. Das macht das Bier nicht ganz so clean. Also so ein Elvis-Juice, müsst ihr euch vorstellen, ist sehr clean, sehr klar, hat eben diese Bittere über den Hopfen, so ein bisschen die Fruchtigkeit über den Hopfen und die Grapefruit. Und bei uns war halt sehr viel, ja, ein bisschen so wischiwaschi, wie man es von einem New England IPA kennt, also sehr viel Frucht, sehr breiter Fruchtkörper und dann nicht so viel Bittere und dann kam eben noch die Grapefruit, also es war, also BrewDog würde es wahrscheinlich verkaufen irgendwie als Hazy Elvis ja. Und ich muss sagen, also wenn jemand gesagt hätte, also wenn mir das Bier gegeben hätte vorab und hätte gesagt, so pass auf, so wird's, hätte ich gesagt, auf jeden Fall, unterschreibe ich direkt, weil das war durchaus lecker. Und wir haben ja das große Glück, unser guter Freund Ferdi, unter anderem bekannt aus Reds, dem Männerabend, oder auch als Autor, war letztens bei unserem Freund von Ratsherrn bei einer Bier- und Schoko-Veranstaltung und da saß auch eine Buchautorin mir gegenüber und da meinte sie auch, ja, also auch die Bücher vom Herr Laudage, die sind auch sehr beeindruckend. Ich sag, Herr Laudage, meinst du den Ferdi? Ja, also der Herr Laudage, also so weit ist es schon gekommen.
Ich rufe mal kurz an.
Unser Ferdi, das ist in der Craft-Bier-Bücherwelt der Herr Laudage. Schöne Grüße also auch an dieser Stelle. Und er hat auch unsere letztwöchige Sendung gehört und hat sich dann bei uns gemeldet, weil ich hatte ihm schon mal vor ein paar Wochen geschrieben. Ich sag, Ferdi, wie schaut's aus? Habt ihr vielleicht noch, Ferdi ist ja auch mit der Bieragentur Dortmund sehr aktiv, machen Verkostungen, machen Braukurse und vieles mehr. Und hat er gesagt, passt auf. Oder ich hatte ihn gefragt, hast du vielleicht noch irgendwie so einen alten Einkocher oder irgendwas zu Hause, ne, dass wir demnächst noch mal ein Bierchen brauen können, weil wir hatten ja jetzt nur dieses kleine 4-Liter-Set da vom BrewDog. Und er hat gesagt, ja, guck ich mal im Keller nach. Und dann hat er sich gemeldet und hat gesagt, Mensch, ich habe bei Reds reingehört und ihr habt gesagt, ihr probiert das Bier diese Woche. Wir haben hier noch ein Gerät, das würde ich euch für einen sehr, sehr fairen Kurs überlassen. Das heißt natürlich auch, Nico, Better Than Elvis, das war vielleicht jetzt das erste Bier, was wir zu dritt gebraut haben, aber es wird nicht das letzte gewesen sein. Die Chancen stehen sehr gut, dass es da einen Nachfolger gibt und so wie ich den Ferdi verstanden habe, ist das Gerät ein bisschen größer, sodass eben auch ein paar mehr Flaschen dabei rumkommen. Das heißt, die Chance, dass wir uns zum Beispiel hier bei unserem Posaun Florian oder natürlich auch beim Ferdi dann mal erkenntlich zeigen können und sagen können, pass auf, wir schicken dir mal ein Viererpack oder was auch immer von einem unserer Biere rüber, die Chancen sind gestiegen.
Ja, also ich bin Feuer und Flamme. Ne? Also mein zweites selbstgebrautes Bier war das Better Than Elvis. Das erste hatte ich mit Stefan ja vor einigen Jahren, schon so lange her, ne? Die Kneipe Pale Ale hieß das Ganze. Das haben wir bei der Landgang Brauerei eingebraut, haben dann die Geschichte mit nach Hause genommen. Das war gut, Better Than Elvis war sehr gut, aber man hat gemerkt, okay, so schwer ist es nicht. Ne? Also es war, man muss aufpassen, alles immer schön desinfizieren, aber so schwer ist es nicht, wenn man geeignete Rezepte hat und man kann sich da auch irgendwie schnell einlesen im Internet und auch besonders toll, wenn man so Freunde wie den Ferdi hat, ja, die man auch mal zu später Stunde einfach mal anrufen kann und ein paar Tipps abholen kann. Ja. Oder so. Das habe ich übrigens damals gemacht, ne, als ich hier zu Hause den Bottich von der Landgang hatte und ich nicht wusste, okay, jetzt blubbert irgendwie plötzlich nicht mehr und habe ich mit ihm gesprochen, er hat mir dann ein paar Tipps gegeben. Deswegen, ich habe richtig Bock drauf, das weiterzumachen, Dennis, und dieses Behältnis, was wir erwerben werden, wie viel Liter passen da noch genau rein?
Ich glaube, das ist generell ein 50er, also das wird wahrscheinlich so 40 Liter Ausschlag haben.
Mhm, das klingt gut.
Das ist dann schon ein bisschen was. Da wird ein bisschen was bei rumkommen. Muss man natürlich gucken, ob vielleicht auf selbst in 30 Liter rumkommen. Meine Idee war ja so ein bisschen, dass wir das dann, also dass wir brauen und das dann für die Vergärung so ein bisschen aufsplitten. Dass wir zum Beispiel mehr oder weniger ein klassisches Pale Ale oder ein IPA brauen und dann das in drei Gärbottiche aufteilen und dann den einen mit Hopfen X, den anderen mit Hopfen Y und den anderen mit Hopfen Z. Dass man eben auch ein bisschen Varianz drin hat, ein bisschen was probieren kann. Auch unterschiedliche Hefe. Ich habe schon mal geschaut. Ich bin ja Europas größter Sauer Sauerbier-Fan und es gibt da zum Beispiel auch eine spezielle Hefe.
Der größte Hefe-Nerd.
Die so ein Sauer-IPA quasi draus macht. Also mal gucken, der Sommer steht ja an und ich glaube, mit so einem Sauer-IPA würden wir, glaube ich, ganz gut schon mal durch die heißen Tage kommen. Apropos heiß, Reinhold schickte mir gerade noch mal eine Nachricht. Ich meine so, ganz schön heiß hier in meiner Bude schon. Hoffentlich wird es jetzt mal wieder ein bisschen kälter. Also auch schöne Grüße dahin. Ich habe ihm geschrieben, er soll einfach mehr trinken. Also, wir sind sehr gespannt. Schönen Dank da schon mal an Ferdi für dieses sehr großzügige Angebot. Sehr cool. Und werden ihn dann vielleicht auch mal hier, wenn wir tatsächlich jetzt das nächste Bier gebraut haben, werden wir ihm auch mal eine Flasche zuschicken oder im Viererpack, je nachdem, was rauskommt, ob es klappt. Und dann werden wir ihn auch noch mal hier einladen, ne? Wenn wir
ja, mit unbedingt. Ihm
zusammen. Und wenn ihm das Bier natürlich nicht schmeckt, werden wir das natürlich rausschneiden. In dem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann heißt es wieder Reds, dann heißt es wieder AEW, dann heißt es WWE, SmackDown, Raw. Und ich bin mir relativ sicher, hier A&E wird auch wieder eine neue Dokumentation raushauen. Ich gucke noch mal eben hier schnell. WWE Hell in a Cell ist ja angesetzt für den 20. Das heißt, nächste Woche noch mal Raw und SmackDown. Diese Woche natürlich auch noch mal SmackDown. Und dann
In Your House am Wochenende ja schon.
Ganz genau. Werden wir auch nächste Woche natürlich drüber sprechen. NXT In Your House gibt noch heute Nacht ein großes Announcement vom Million Dollar Man. Es gibt das Gerücht, dass bei dem Pay-Per-View am Sonntag der Million Dollar Belt auf dem Spiel stehen wird. Also dies und vieles mehr nächste Woche hier bei Reds. Ich freue mich drauf und ich sag tschüss. Bis dann.
Und ich freue mich erst drauf. Heute Abend werde ich mir erstmal noch ein paar Büchsen knacken und werde es mir gut gehen lassen. In diesem Sinne, habt viel Spaß mit den kommenden Wrestling-Serien. Wir hören uns nächste Woche zu einer weiteren Episode von Reds. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen.
Bam. Zip.